Unser Gott ist gut, Amen. Ich hoffe, wir haben heute gut gefüllte Lampen. Wer keinen Bezug zu dem Satz hat, der kann auch jetzt online gehen, also jetzt nicht während dem Gottesdienst, später auf unser YouTube-Kanal die Predigt, die wir letzten Sonntag hier live gepredigt haben, haben wir letzten Dienstag aufgenommen für heute Sonntag Online-Gottesdienst. Also wir haben sie jetzt in Audio und in Videoformat auf unserem YouTube-Kanal, könnt ihr das gerne nochmal anschauen. Es ging um die Endzeit und es ging darum, dass wir uns vorbereiten. Und ich habe den Parabel, den Jesus gebraucht hat, von den 10 Jungfrauen, die 5 Weisen, die 5 Dummen. Und ich habe anhand von mehreren Beispielen, was definiert die Bibel oder wem definiert die Bibel als klug und wem definiert die Bibel als dumm? Und ich habe gegen Ende gesagt, hey, nur gefüllte Lampen, nur richtig ausgefüllte Lampen mit Öl können Gottes Willen tun. Nur Menschen, die mit gefüllten Lampen laufen, werden in das Hochzeitparty hineinlaufen und dann wird die Tür geschlossen und wer noch nach Reserven sucht, der kommt zu spät und die Tür wird nicht mehr aufgemacht. Das waren harte, klare Worte, wo ich hoffe, sie haben euch ermutigt, erbaut haben, weil heute möchte ich gerne weitermachen. Und ich dachte, Timmy, was, wenn heute nur 10 kommen, weil du so letzten Sonntag richtig klar warst. Aber ich bin total dankbar, dass ihr alle wieder da seid. Das ist eine gute Bestätigung und ich freue mich sehr, auch wieder ein paar Gesichter zu sehen, die ich schon auch lange nicht mehr gesehen habe. Schön, dass ihr alle da seid. Gott ist ein guter Gott, okay? Und wenn unser Gott spricht in unser Leben hinein, und das ist das Gute an unserem Gott, ja? Wenn er in unser Leben hineinspricht, vielleicht wenn er uns ermahnt, auch wachrüttelt, dann macht er das in Liebe, mit Liebe und zu seiner Ehre, nicht um uns irgendwo zu beschuldigen, auch nicht um uns irgendwo zu bedrücken, zu unterdrücken, überhaupt nicht, ja? Wir lieben unsere Kinder, wir mitteln ihnen auch gute Werte und manchmal auf die eine oder mit dem einen oder anderen besonderen Ton, aber wir lieben unsere Kinder. Und Gott liebt uns umso mehr und der will uns immer wieder auch wachrütteln und das ist auch gut so. So, wir werden einfach gleich mit einem Zitat starten. Alles endet, nur wann ist die Frage unbekannt. Der Autor. Alles endet. Jeden Anfang hat ein Ende. Alles, was wir starten, vollenden wir irgendwann mal oder das endet, wenn jetzt nicht ins Ziel oder irgendwo anderes, mitten am Weg oder im Chaos, aber irgendwo hat immer alles einen Anfang und ein Ende und genauso unser Leben und unsere Zeit auf dieser Erde hat einen Anfang und hat ein Ende. Wir haben letzten Sonntag von dieser Verzögerung des Bräutigams gesprochen. Er sagt, okay, der Bräutigam macht klar, ich komme spät, ich komme nicht da, wo ihr erwartet. Und wir sind in dieser Verzögerungszeit und ich habe gesagt, entscheidend ist, was machen wir als Kirche, was machen wir als Christen, was machen wir als Individuelle in dieser Verzögerungszeit, während wir auf den Bräutigam, auf seine Wiederkunft warten. Alles hat ein Ende, die Frage ist wann. Heute möchte ich mich mit euch mit dem 24. Kapitel vom Matthäus-Evangelium etwas beschäftigen. Nein, wir werden das nicht Vers vor Vers auflegen. Ich habe versucht, vieles in Kategorien und in Stichworte für uns zusammenzufassen. Und wir werden mehrere Fakten sehen. Und ich habe versucht, diese Zeichen der Endzeit. Und ich sage jetzt schon, nein, das ist nicht alles. Die Offenbarung fällt komplett aus, bei denen es sehr, sehr, sehr viele Zeichen auch noch gibt, aber das ist schon mal die erste, wie soll ich sagen, Lektion oder die ersten Zeichen und die erste Sachen, die wir sehen konnten. Und später, gegen Ende, wird noch mehr Zeichen geben und dann vielleicht hänge ich noch ein oder zwei Predigten zum Thema Zeichen der Endzeit. Und deswegen, ich weiß, das nicht alles beinhaltet heute, aber schon mal der erste Teil von diesen Zeichen. Und ich habe sie in 3 Kategorien. Es gibt 3 Kategorien der Endzeichen. Und ich möchte gerne diese Kategorien mit uns einfach mal anschauen. Ich werde nicht bei allen Kategorien gleich lang bleiben, aber bei der letzten Kategorie möchte ich gerne mir ein bisschen Zeit nehmen, weil ich glaube, das ist da, wo wir manchmal in unserem Leben, wenn ich das so sagen darf, auch eventuell betriebsblind werden konnten. geformt und geprägt von unserer Gesellschaft, geformt und geprägt von dem, was gerade bei uns läuft oder nicht. Die Wissenschaftler sagen, alle 5 Jahre ändert sich die Gesellschaft im Sinne von, alle 5 Jahre gibt es so ein Präger, ein Thema, die uns total prägt, eine Atmosphäre, die uns total prägt, ein Schwerpunkt, die uns total prägt, und das prägt die ganze Gesellschaft, und die Gesellschaft bringt das natürlich mit sich in der Gemeinde. Früher waren wir, heute bin ich allein. Individualität, allein, selbstständig, allein bestimmen, das startet alles in der Gesellschaft und das bringen wir auch mit uns. Und deswegen möchte ich gerne bei der dritten Kategorie ein bisschen hängen bleiben. Die Jünger, haben wir auch letzten Sonntag gesagt, sie haben gedacht, dass Jesus kommt wieder in ihre Lebzeit und deswegen sagt Jesus, nein, der Bräutigam zögert sich und keiner weiß, wann er kommt. Und er hat aber ihnen gesagt, bevor diese Parabel kam, hat ihnen im Kapitel 25, hat er gesagt, okay, ich gebe euch mal ein paar Hinweise, so dass ihr das seht und wisst, und wenn ihr das schaut und wenn die Sachen passieren, dann werdet ihr merken. Und so möchte ich gerne in die erste Kategorie hineingehen, Zeichen im Himmel. In der Endzeit oder zu der Endzeit gehören Zeichen am Himmel, die man am Himmel sieht. Zum einen ist, dass der Mond sich blutrot färbt. Januar 2019 war es soweit und der Mond färbte sich rot. Und wenn ich das richtig verstanden habe, die nächste Mondrötung erwartet man am 20. Juni 2020, also nächsten Monat. Und viele Phänomene in der Natur, die Natur spielt komplett durcheinander gerade. Das ist noch nicht das vielleicht Blutrot, von dem die Bibel redet, aber das ist ein Zeichen, der am Himmel passiert. So beobachten wir alles, was sich in unsere Galaxien, in unserer All passiert, passiert gerade nicht zufällig. Es passiert nicht gerade, weil ein Designerfehler gibt. Es gibt passiert nicht gerade, weil jemand sich gedacht hat, wir schalten mal 3 Galaxien aus und schalten mal 3 andere Scheinwerfer ein im Himmel und Gott spielt so mit seinen Lichtern und seinen Haser und keine Ahnung. Nein, 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 nein. Da gibt's hinter allem Sinn, was gerade in unser All sich bewegt. Auch wenn die Wissenschaftler klären, dass mit der Sonne geht und die Erde dreht und den Mond bewegt und was weiß ich was, alles gut und in Ordnung. Aber das, was die Wissenschaftler machen, im Prinzip, sie legen vieles aus, was die Menschen nicht verstehen, aber die wissen nicht, dass die Bibel sagt, dass es passieren wird. Zum anderen, was auch am Himmel geschieht, ist die Verdunklung der Sonne. Stell dir vor, die Sonne wird schwarz. Die Sonne wird dunkel. Mitten am Tag wird es dunkel. Und die Bibel beschreibt das so, dass die Sonne richtig dunkel wird, schwarz wie ein Trauerkleid. Und das möchte ich gerne mit euch ganz kurz präsentieren. Wir lesen zwei verschiedene Stellen, einfach, dass wir sehen, okay, das steht tatsächlich in der Bibel, dass in der Endzeit auch Zeichen am Himmel geben wird. Und was das mit uns zu tun hat, das muss für uns die Zeichen sein. Leute, Jesus ist im Anmarsch. Und die Bibel sagt, nein, das ist nicht das Ende. Ihr werdet diese sehen, aber das ist das Anfang vom Ende. Hier bewegt sich der Himmel schon in Richtung Erde. Hier bereitet Jesus schon mal seine Kutschen und Karren und sein Heer. Und die Engel polieren ihre Trompeten und ihre Shofars und ölen sie ein und schauen, dass alles funktioniert und dass alles stimmt. Weil der Himmel wird irgendwann mal der Befehl gegeben und dann gibt's ein Trompeten. Oh, Halleluja. Und Jesus kommt in Open Air und er wird uns zu sich nehmen. Und diese Entrückungsbild, das wollt ihr gar nicht hören, weil das so schrecklich und passt eher zu einem Horrorfilm ein, als in einem Gottesdienst. Das heißt, 2 werden in dem Feld arbeiten, der eine wird genommen, der andere bleibt liegen, 2 werden zu Hause sein, der Gläubige wird entrückt, der andere bleibt zu Hause. Das ist so ein Pups, oh, wo ist meine Frau, wo ist mein Mann, weg, weg. Deswegen lassen auch, ich weiß nicht, ob das noch aktuell so, aber bis vor ein paar Jahren habe ich auch gehört, dass zum Beispiel deswegen lassen die Fluggesellschaften keine 2 christliche Piloten den Flugzeug steuern. Einer muss kein Christ sein. Der kann alles sein, was er will, aber kein Christ. Weil sie wissen, okay, wenn das stimmt, dann und die 2 Piloten, wups, dann sind die Leute alle tot. Wer kann die Maschine landen? Die fliegt, bis der Sprit aus ist und dann wups. Tschakka, tschakka, tschakka. Nicht gut. Chaka, chaka, chaka. Der Kerl hat das verstanden. So. Lesen wir in der Offenbarung 6,2. Als dem Lamm den sechsten Siegel öffnete, gab es ein gewaltiges Erdbeben. Die Sonne wurde schwarz wie ein Trauerkleid und der Mond wie rot wie Blut. Und gleich dazu möchte ich gerne 2, 3 Verse aus dem Buch Joel lesen, die auch das auch mit anderen Worten nur sagen. Da steht dort: Am Himmel und auf Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen: Blut, Feuer und dichter Rauch. Also da kann unser Heser nicht damit halten. Die Sonne wird verfinstern und der Mond blutrot scheinen, bevor der große schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte. Mama mia. Gott sagt selber, bevor ich komme und mein Gericht etabliere, bevor ich komme, um Lebende und Tote zu richten, werdet ihr Zeichen am Himmel sehen. Und er redet noch einmal von der Sonne wird dunkel, der Mond wird rotblut. Blutrot, meine ich. Ihr seid wach. Keiner hat gesagt, also bitte aufwachen und ganz genau aufpassen. Der Mond verfärbt sich und das Phänomen kommt noch einmal. Jetzt schreibt ihr den Termin im Kalender am 21. Juni wird das noch einmal so weit. Ob dann Jesus dann gleich wieder kommt, das weiß ich nicht. Aber das sind mindestens Zeichen, die ich am Himmel sehe und die mein Bewusstsein als Christ mir sagen, hallo Kuckuck, der Herr bereitet die Kutschen vor. Der Herr bereitet sein Heer vor. Das ist der Anfang vom Ende. Es wird was passieren. Also das ist diese erste Kategorie. Es wird ein Zeichen am Himmel geben. Das soll für uns wie ein Wecker sein und wie ein Wecker wirken. Das muss nicht an uns, wow, ein schönes Naturphänomen, ein geiler Naturschauspiel, so wie die Nachrichten das beibringen. Geiler Naturschauspiel. Nee. Das sind Wachrüttler, das sind Weckrufe von dem Himmel, die uns Christen, die sowas wissen, dass uns einfach zum Gott irgendwie zurückholen soll und sagt, ah wow, okay, wir sehen gerade, was Jesus gesagt hat. Aber der sagt auch, das ist immer noch nicht das Ende. Passt auf, da sind so ein paar Merkmale. Dann möchte ich gerne zu der zweiten Kategorie gehen und das sind diese Zeichen in der Natur. Zeichen in der Natur. Die Natur bezeugt zu uns und sagt uns, die Natur redet mit uns, Jesus kommt wieder. Und das geschieht in viele, viele verschiedene Art und Weisen. Und hier habe ich so wie nochmal eine Tabelle mitgebracht. Es gibt Zeichen sowas wie zum Beispiel Erdbeben. Das gibt schon seit Ewigkeiten. Und ich habe in meinen Recherchen gesehen, dass in den letzten 15 Jahren so viele Menschen durch Erdbeben gestorben wie in den ganzen Kriegen nicht. Über Jahrzehnte so viele Menschen sterben wegen Erdbeben. Die Erde schüttelt, Menschen gehen kaputt. Warum sowas passiert? Vom geistlicher Sicht. Ich weiß es nicht, warum irgendwo und nicht in Deutschland. Warum in Deutschland und nicht irgendwo anderes. Das kann ich dir alles nicht beantworten. Aber ich weiß, dass die Natur auch zu uns spricht. Ich weiß, dass Gott Jesus gesagt hat, ihr werdet von Erdbeben hören. Und wie hören wir von so vielen oft Erdbeben heute in unserer Zeit? Vulkanbrüche, wie oft in den letzten paar Jahren wurde der Flugverkehr lahmgelegt. Es gab immer Vulkanausbrüche, ja und? Aber so ein Chaos in der Welt hat das noch nicht so richtig verursacht. Immer wieder, Asche, haben wir verstanden. Aber das wird gerade vermehrt, das wird gerade intensiviert, Freunde. Das muss zu uns reden. Das ist nicht ein Naturphänomen, der gerade irgendwo auf den Philippinen oder sonst irgendwo in der Welt passiert. Nein, Gott redet mit uns. Gott spricht klare Worte mit uns. Das ist einfach sein Wort. Es gibt Hungersnöte in der Endzeit. Wisst ihr, dass täglich mehr Hungrige sterben als an Corona? Wer zeigt uns das? Keine Media. Wisst ihr, dass jeden Tag Christen sterben, mehr als an Corona, nur weil sie Christen sind? Keiner zeigt uns, weil das kein Mensch juckt. Aber das ist auch ein Zeichen der Endzeit. Hungersnöte sind definitiv ein Zeichen der Endzeit. Kriege. Wo gibt es heute Frieden? Nein, die Präsidenten, die schüren gerade, sie bereiten sich auf nächste Kriege vor. Und wenn das nicht mit Jets und mit Raketen, dann wird das auch finanziell sein, dann wird das auch in den Markt sein, so wie eine Art kalten Krieg wieder, einfach Nervenkrieg, finanzieller Krieg und so weiter und so fort. Kriege aller Art, die Menschen sterben täglich in Syrien, in Libyen und sonst irgendwo auf der Erde. Haiti haben sie jetzt ein bisschen Ruhe gegeben. Und wo nicht, überall gibt es solche Kriege. Naturkatastrophen aller Art, vieles, was ich hierher nicht erwähnt und geschrieben habe. Und da gibt es natürlich den ganzen Klimawandel. Wer meint, das ist alles so, weil wir Diesel fahren, es tut mir leid, vergiss das einfach. Wisst ihr, was das bedeutet? Israel besteht aus 75% Israel ist Wüste. Und okay, es regnet im Norden, haben wir verstanden, es regnet und schneit ganz im Norden auf dem Hermonberg zu unserer Grenze zu Syrien und Libanon, haben wir auch verstanden. Wir haben Schnee einmal im Jahr oder irgendwas und dann ist das Land lahmgelegt. Haben wir alles verstanden. Alles okay, aber im Süden Richtung Tote Meer, Richtung Engedi, dass dort fast im Jahrestakt, jährlich, es regnet gerade dort, mitten in der Wüste, wo es nichts gibt. Das Tote Meer, ein paar Kibbutzim und das war's. Aber es regnet so heftig, dass die Straßen überspült werden. Daniel war mit Family dort im November und sie konnten ihre Ziele nicht erreichen, weil die Straßen komplett überspült waren. Stimmt oder nicht? Und das im Februar. Und das in Israel, das in die Wüste, das ist da, wo es eigentlich nie regnen darf. Das ist kein Zufall. Wisst ihr wieso? Noch eine, die nicht in meinem Programm steht, aber Gottes Volk hat eine Verheißung, die Wüste wieder grün und blühend machen zu dürfen. Und wenn es dort nicht regnet, wird es nicht blühen und glühen. Aber Gott hält sein Wort und wir verstehen das als hoppala, Klimawandel, wo ist die Greta, wir brauchen sie schnell. Du brauchst nur Gottes Wort lesen und dann entdeckst du, verstehst du, was gerade in dieser Welt passiert, damit hat Greta und nicht ihre Ähnlichen zu tun. Und ich bleibe jetzt ruhig, die Frau nervt mich einfach, sorry. Tut mir leid, wenn ich das so offen sage, aber das Thema nervt mich einfach. Egal, gut, weiter. Dann reden wir von Seuchen. Welche soll ich zählen und welche soll ich nicht? Wusstet ihr, dass vor ein paar Jahren in die spanische Grippe Menschen gestorben sind, mehr als bisher in die ganze Corona-Krise? Habt ihr Ahnung davon? Vor ein paar Jahren Ebola, jetzt Corona, zwischendurch war Vogelgrippe, Schweinegrippe. Was weiß ich, was für Grippe? Ehek. Kennt ihr den Ehek noch? Wer erinnert sich? Da war mal Ehek und Mehek und Memek und keine Ahnung was. Ja, ein paar erinnern sich, da durfte man keine Gurken bei Aldi und Lidl kaufen, weil das alles geehekt war, sozusagen. Alles verseucht. Woher kommt das Ganze? Gemeinde, wach auf. Jesus bereitet seine Kutschen vor. Jesus bereitet sein Heer vor. Jesus ist im Anmarsch. Und das sollen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir brauchen erfüllt sein. Und dann natürlich auch Krankheit aller Arten. Wow, wie viele Krankheiten entwickeln sich gerade in unserer Zeit. Also wie die Generation von meinem Opa und Papa das alles überlebt haben, weiß ich auch nicht. Aber was sich alles an Krankheiten heutzutage entwickeln. Plötzlich hat jemand ein Awa und man untersucht dieses Awa und dann gibt es aus diesem Awa eine Krankheit, die noch nicht zuvor gab und dann infizieren sich nochmal 30.000 Leute und dann ist das weltweit eine Krankheit, eine Erkrankung. Sei es vom Nerven, sei es von Depression. Sag mal mein Opa Burnout, der kann mit dem Begriff nichts anfangen. Das ist auch Gesellschaftswandel, wir sind unter Druck, unter Stress. Wir arbeiten viel zu viel, wir verarbeiten viel zu viel anderes als früher, als wir früher das Ganze in Einfachheit aufgenommen haben. Nicht nur das Klima, alles ändert sich, so viele Krankheiten. Das ist alles ein Zeichen. Es steht in der Bibel übrigens und deswegen lesen wir mal ganz kurz, bevor ich hier ein paar Tomaten auf den Kopf kriege. Matthäus 24, 6-8, ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das ist die gute Nachricht. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Okay, sind wir jetzt zufrieden? Das alles ist aber erst der Anfang, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Wenn diese ganzen Zeichen passieren, das ist alles noch am Anfang. Es wird noch besser, in Anführungszeichen. Es wird noch heftiger, es wird noch interessanter für uns. Das ist alles noch nur dieses Anfang vom Ende. Freunde, wie Jesus sagt, lasst euch dabei nicht irren, wenn sowas passiert. Das muss passieren, das muss geschehen. Diese Zeichen müssen passieren. A, damit wir wissen, Jesus ist im Anmarsch. B, weil das sein Wille ist und er das schon geplant hat. Es gibt auch in der Endzeit, wir haben von Kriegen gesprochen, ich habe gesagt, es ist nicht alles heute mit in diese Präsentation, es gibt auch Kriege gegen Israel, es werden kommen. Du kannst für die Friedens-Jerusalem Tag und Nacht beten, die geplanten Kriege von Gott, sie werden kommen. Warum? Der Messias soll wieder kommen. Und das ist ein Zeichen, sein Volk muss auch wachgerüttelt werden und in Liebe zu seiner Gegenwart wachgerüttelt werden. Und übrigens, nein, es werden keine Kriege, nicht mit China und nicht mit den USA, weil mit denen haben wir gar keine Verheißungen in der Bibel, aber wir haben Verheißungen mit Iran, mit Syrien, mit Libanon, mit Jordanien, mit Ägypten. Das sind die Leute, die uns umsingeln. Ja, davon redet die Bibel, dass da Kriege geben wird. Ja, davon redet die Bibel, dass sie sich gegen den Volk Gottes einigen werden. Ja, die Bibel redet davon, dass der Euphrat auch trocknen wird. Die Bibel redet davon, von vieles, was in den nächsten Predigten kommen wird, wenn ihr das gerne wollt. Und ich will schon. Und deswegen, du kannst wirklich segne Israel, bete für Jerusalem Tag und Nacht. Ich habe nichts dagegen, aber das wird nichts an Gottes Pläne ändern, weil Jesus hat schon von vornherein, Gott der Vater hat von vornherein geplant. Jesus geht retten, kommt ein paar Jahre in den Himmel. Ja, ein Tag ist bei ihm wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Von daher, seine Richtungen sind komplett anders. Okay? Und hat gewusst, Jesus wird wieder kommen, um Lebenden und Toten zu richten und diese Welt irgendwie zu beenden. Und sein 1000-jähriges Reich zu etablieren. Und danach wird der Teufel, in dieser Zeit, der Teufel ist gesperrt und nachher wird der Teufel freigesetzt zu diesem Abschlusskrieg, bei dem er unser Gott, den Teufel, ein für alle Mal und endgültig richtig vernichten kann. Ich sage euch, das Thema ist weit und breit. Da kann man stundenlang und jahrelang und Gottesdienste lang drüber reden. Vieles, vieles, vieles wird noch passieren. Aber lass uns erstmal diese Zeichen wachsam sein und dann die komplizierten Sachen. So, wir haben die Zeichen am Himmel, wir haben die Zeichen in der Natur. Und jetzt kommt das Heftigste meines Empfindens nach. Wenn wir nur denken, dass die Welt und die Natur sich ändern werden, Freunde, wir irren uns. Wenn wir denken, das geht so an uns Gläubige vorbei, wir irren uns. Wenn wir denken, ich bin ein Christ, mir passiert nichts, es gibt kein Verdammnis über die, die in Christus ist, ja, da gibt es kein Verdammnis, aber diese Zeit geht nicht an dir vorbei. Und an mir genauso wenig vorbei, weil die Bibel lehrt uns, und da werdet ihr jetzt überrascht sein, nur die Treue halten, nur die mit gefüllten Lampen und Ölreserven kommen, nur die werden in das Hochzeit hinein. Ich habe letzten Sonntag gesagt, nicht alle Christen kommen in den Himmel, auch nicht all die, die sagen Herr, Herr und in Gottes Namen und im Namen Jesu prophezeit und geheilt und gepredigt haben. Nicht alle, aber die Treuen, die mit gefüllten Öllampen laufen, hört, beziehungsweise ihr könnt auch die Predigt von letzten Sonntag anschauen und lasst da Gott dein Herz berühren, das kann dein Leben verändern. Also die Predigt hat echt Nebenwirkungen. Und zu diesen Risiken und Nebenwirkungen fragt dein Pastor oder Ältester, die können dir bestimmt helfen. Kommen wir in die dritte Kategorie, nämlich Zeichen an den Menschen und die Kirche. Ich habe gesagt, heftig. Und wie gesagt, es gibt noch viel, viel, viel mehr. Aber lass uns erstmal das erste anschauen. Es wird Zeichen geben an uns Menschen, an uns Christen, an die Kirche, an die Menschen in unser Umfeld. Und es ist zart bitter, wie die Bibel beschreibt. Also das, diese Kategorien oder diese Zusammenfassungen, die ich jetzt euch zeige, diese Stichworte, die stehen alle in Matthäus 24, die Verse 10 und 11. Das sind nur zwei Verse, die beinhalten diese ganzen Kategorien oder diese ganzen Stichworte. Was wird mit uns in der Endzeit passieren, wir Christen? Wir leben noch in Luxus, das ist gut so, aber wir werden Bedrängnis erleben wegen unserem Glauben. Also in manchen Teilen der Erde werden Menschen schon verfolgt. Die werden gesperrt und getötet, einfach weil sie sagen, Jesus, ich liebe dich. Das, was du hier in aller Freiheit machen kannst, aber nicht machst, die machen sie dort und das kostet ihnen schon mal das Leben. Mit der Bibel in der Hand laufen kostet ihnen das Leben. In dem Underground Kirche zu gehen kostet ihnen das Leben. Es gibt viele gesperrte Christen und irgendwann mal im November kommt zu uns ein Freund von Open Doors und er wird uns noch mehr berichten. Die sind in Container, in Massencontainer gesperrt unter Hitze und Regen und Kälte. Sie werden sofort freigelassen, wenn sie nur unterschreiben, ich rede nicht mehr von Jesus, ich evangelisiere nicht. Sofort sind sie frei. Nein, aber sie verrecken und sterben und vergammeln in diesen Container, aber sie sind nicht bereit, Jesus zu verleugnen. So, wir werden in Bedrängnis kommen, wegen unserem Glauben. Wir werden gehasst wegen unserem Glauben. Wir werden total gehasst wegen unserem Glauben. Heute kannst du sagen, ich bin Buddhist, ich bin Muslim, ich bin alles, was du willst, aber wenn du sagst, und alles normal, ja, alles normal, alles tutto bene, aber wenn du sagst, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, bist du so doof? Hast du alle Tassen im Schrank? Du kannst alles sein, was du willst. Das ist alles tolerierbar, aber Christ sein, nein, du bist dann doof und schlicht. Und ich denke, das ist eine Realität, die wir wahrscheinlich in unserer Geschichte, in unseren Nachbarschaften immer wieder mal erleben, oder? Wurdest du noch nie gemobbt oder noch nie irgendwie gehänselt oder irgendwie ausgelacht, so auch wenn das nur leicht ist, wegen deinem Glauben? Haben noch keine Kollegen deinen Glauben in Frage gestellt oder wissen die Kollegen überhaupt nicht, dass du gläubig bist? Noch schlimmer. Verstehst du? Wir werden echt gehasst. Das ist auch eine Verheißung. Keine schöne, aber das wird passieren, ob du es willst oder nicht. Ob du liebevoll, ob du der Teddybär von allen oder nicht, sobald die Menschen wissen, dass du Christ bist. Es ist vorbei und das wird immer heftiger. Wir werden Verfolgung erleben, haben wir schon drüber gesprochen. Und jetzt pass auf. Bisher, Bedrängnis, Hass und Verfolgung sind das so für uns Berichte, die wir von überall in die Welt hören. Okay? Gott sei Dank, in Deutschland geht's noch. Du darfst posten, I love Jesus, ich bin ein Nachfolger Christi und du machst auf dein Auto Anhänger, Jesus hat viele Anhänger und keine Ahnung was. Alles gut und in Ordnung. Alles gut und in Ordnung. Ich weiß es nicht, ob diese große Bedrängnis von Verfolgung und Verbot kommt. Warte mal, bis die Chippflicht kommt. Da reden wir auch mal in den nächsten Tagen, was diese Chip bedeutet. Warte mal ab, das kommt alles noch. Die Zeichen und so weiter. Und jetzt pass auf, jetzt wird kommen das, was uns eher treffen konnte und treffen würde. Wenn das Ganze passiert, weißt du, was bei manchen Christen, und hier reden wir von Christen, hier reden nicht von irgendwelchen, die sagen, ja, ich kenne Jesus, aber ich habe keine Beziehung zu ihm. Manche werden sogar vom Glauben fallen. Der sagt nur Amen, ja, wunderschön. Manche werden vom Glauben fallen. Nicht alle werden treu bleiben. Nicht alle werden diesen Druck aushalten können. Auch vielleicht Leute, die gerade unter uns sind. Nicht alle werden es aushalten. Ich kann für meine Kinder keine Milch kaufen, weil ich Christ bin. Ich kann keine Geschäfte führen und Geld verdienen, weil ich Christ bin. Das wird uns auf alles zukommen. Und die Bibel berichtet von den Zeichen der Teufel, wer sie nicht trägt, die drei Sechser auf dem Hand oder auf dem Stern. Der kann nicht kaufen und verkaufen, der kann nicht handeln und nicht handeln. Und jetzt überleg dir, was alles. Übrigens, das ist heute schon so. Ohne Barcode kannst du nicht kaufen und verkaufen fast. Jeden Artikel hat einen Barcode. Ein Analyst in Israel hat diese drei, es gibt so drei dicke Striche. Und wenn man die zählt und analysiert, keine Ahnung, da kommt man auch auf 666, auf alles, was wir kaufen. Ob das richtig ist oder nicht, weiß ich selber nicht, aber das habe ich mal gehört und gesehen. Versteht ihr? Und das wird noch interessanter. Wie viel Druck können wir aushalten, wenn das tatsächlich so weit ist? Bleiben wir mit unseren Ölreserven gut aufgestückt oder geht uns die Lampe aus? Aber dann wird der Bräutigam kommen. Die mit Lampen gehen rein, die Tür ist geschlossen, die nach Öl suchen, werden ein anderes Licht entdecken, der nicht so schön ist, aber warm genug, versprochen. Wir werden sogar, und das tut richtig weh, sogar einander verraten, sagt Jesus. Wir werden sagen, pass auf, da ist ein Christ. Pass auf, da ist ein christliches Geschäft. Schau mal, der glaubt an Jesus, um uns Profit zu holen. Ich verrate sie und dann bekomme ich 3 Kilo Mehl von dem Festnehmer oder was auch immer. Das steht alles in der Bibel. Lest bitte Matthäus 24, 10 und 11. Wir werden einander verraten. Soweit, die Wackeligen werden einander verraten. Dann entstehen falsche Lehrer und somit auch falsche Lehren. Jesus sagt, hey, pass auf, die kommen zu euch und die werden euch sagen, pass auf, da ist der Christus und da ist der Christus und da ist der Jesus und da ist ein Prediger mit Wunder und Zeichen und da ist noch ein Heiler und da ist noch ein Prophet und da ist noch ein Schmormoet und keine Ahnung was. Und wir werden folgen, weil wir nicht fest im Glauben sind. Aber befestigen wir uns in diese Tage, noch in diese Verzögerungszeit, im Glauben, in die Erkenntnisse, in solche Sachen, dann werden wir wacher, dann werden wir vorsichtiger, dann werden wir beten, Gott, führe uns nicht in Versuchung. Dann werden wir beten, lass meine Flucht nicht an einem Samstag und nicht an einem Regen sein. Gott, lass meine Flucht nicht sein, während ich schwanger bin. Das steht alles in der Bibel, verstehst du? Lies mal Matthäus 25, da steht alles drin. Wer lesen kann, hat einen Vorteil. Ich kann lesen und mache einen Gebrauch davon. Wenn wir solche Dinge, solche Wahrheiten entdecken, werden wir anderes beten. Wir werden nicht mehr lernen, Gott in die Frage zu stellen. Gott, wo warst du, Gott, wo bist du, Gott, warum hast du? Nein, Gott, lass dein Wille in mir geschehen. Fertig, aus dir sei alle Ehre, egal wie es mir geht. Gott, du bist gut und dir allein in deine Herrlichkeit und Kraft gehört alle Ehre, alle Macht, alles, was mir gebührt. Und dann zum Schluss wird es Verwirrung geben, weil wir nicht mehr wissen, was richtig und was falsch ist. Und da habe ich auch, meine ich, die Bibelstelle dazu geschrieben, Matthäus 24, 10 und 11. Es wird Verwirrung geben, das ist ein Zeichen der Endzeit. Wenn wir so gewackelig sind in unserem Glauben, da wird der Teufel Schnee-Schnapp-Schnappe mit uns spielen. Und diejenigen, die so wackelig sind, die nicht befestigt sind im Glauben, die sind die Ersten, die geschnappt werden. Und dann hat dich der Teufel so wie ein Krokodil im Mund und singt er dir Schnee, Schnapp, Schnappi, 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 hey, Schnee. Und er hat da Feier, er hat Bock drauf. Er hat Bock drauf, Schnee, Schnapp, Schnappi mit dir zu singen, zu tanzen und zu spielen. Das ist seine Lieblingsbeschäftigung. Er hat in Kindheit kein anderes Lied bekommen. So ist das einfach. Wow. Und wenn ihr denkt, dass es schon heftig genug ist, es gibt noch eine obendrauf. Ich bin noch nicht fertig. Ich hoffe, ihr liebt mich nachher immer noch, aber wir wollen ja lernen. Das Gefährlichste ist, was in dieser Endzeit passiert, was ich habe, den ganzen Kapitel noch nicht. Es gibt noch einen gefährlichen Wurm, extrem gefährliches Wurm, nämlich die Liebe. Bei den meisten Christen wird erkalten. Steht das auf der Leinwand vor euch? Matthäus 24, 12. Die Liebe von vielen Christen, hier reden wir von Christen, wird erkalten. Die Liebe von vielen Gläubigen wird erkalten. Und wenn irgendwas ein Christ treibt, ist die Liebe Gottes. Wenn wir irgendeinen Motor haben für unser Tun, für unsere Bewegung, für unser Geben, für unser Handel, für unsere Investments, für unsere Arbeit, für unser Bauen in Gottes Reich, ist die Liebe Gottes, die uns überwältigt hat, weil wir verstanden haben, wie geliebt wir sind von ihm und wie sehr er uns vergeben, gereinigt und uns ins ewige Leben gegeben hat. Wir sind einfach von Gottes so, wie der Apostel Paulus sagt, ich bin von seiner Liebe überwältigt worden. Ich habe es nicht begriffen, aber seine Liebe hat mich ergriffen und deswegen tue ich, was ich tue für meinen Gott. Und wenn dieses Temperament, wenn diese Liebe kalt wird, wenn dein Motor ausgeht, wenn in dein geistlicher Motor die Liebe Gottes dieses Öl fällt, dieses Öl der Salbung der Liebe, die dich und mich treibt und uns zu dem bewegt, was wir tun. Freunde, da ist das Haus kaputt. Das geistliche Haus ist am Ende. Und ich möchte dir gerne kurz mit dir ein paar Sachen schauen. Nämlich, das passiert, wenn die Liebe erkaltet. Die Bibel ist voll davon. Und wir müssen aware, wie heißt das, wach sein, vorsichtig sein, vorgemeint sein. Und ich möchte in ein paar Bibelverse, die den Apostel Paulus an seinen Lehrling Timotheus ausrichtet. Und er sagt, Timotheus, pass auf, du bist zwar ein junger Mann, sei vorbildlich in allem, lass dich von niemandem beeindrucken, aber Achtung, Achtung, Achtung. Den Dienst an Menschen ist kein Spiel. Und Gott zu dienen ist keine Sache, die man auf dem leichten Schulter nehmen. Und ich verspreche dir, als Diener der Gemeinde, auf dich, auf euch, wird es richtig Katastrophen kommen. Und das möchte ich gerne mit euch zusammenlesen. 2. Timotheus, Kapitel 3, die ersten 5 Versen. Dort heißt das, das eine sollst du noch wissen. In diesen letzten Tagen werden schlimme Zeiten auf uns zukommen. Jetzt pass auf. Die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Wir reden hier, was passiert, wenn die Liebe in uns, Gottes Liebe in uns nicht mehr vorhanden ist, wenn die Liebe erkaltet. Sie werden überheblich und anmaßend sein. Gott verlistern und sich weigern, auf ihre Eltern zu hören. Wer Ohren zu hören hat, bitteschön, der höre. Dank und Ehrfurcht kennen sie nicht. Kann ich mal hier kurz Punkt machen und uns allen herausfordern? Prüfe mal ganz kurz, wo du hier stehst. Wie sieht es in deinem Leben, in deiner Sprache, in dein Handeln aus? Und da sind wir noch am Anfang, das wird noch schöner. Da müssen wir aufpassen, da dürfen wir nicht betriebsblind werden und denken, alles tut die Palette. Nein, Freunde, wir müssen uns ständig auf den Prüfstand stellen, wenn wir bereit sein möchten für diesen Bräutigam, der irgendwann mal in der Nacht, wo wir nicht erwarten, kommt. Pass auf, was noch passiert, wenn die Liebe erkaltet. Sie lassen andere im Stich, sind unversöhnlich und verleumden ihre Mitmenschen. Ihr Leben ist ohne Hemmungen, brutal und rücksichtslos. Sie hassen alles Gute. Wer ist heute noch belehrbar, Freunde? Unser Stolz ist so dermaßen manchmal hoch. Wem kannst du heute noch ein Wort sagen, mach und tu, oder das war nicht so prickelnd? Wenn du es nicht mit 30.000 Vorsichtsmaßnahmen und 30 Mal überlegt hast, wie formuliere ich, da bist du ein toter Mann oder tote Frau im Leben. Weil du hast ja den Stolz von irgendjemand angekratzt. Aber ich habe eine geile Nachricht für dich. Gott will deinen Stolz nicht ankratzen, er will da komplett zerstören. Er kratzt bei uns nicht, er zerstört das Böse und baut das Gute in uns. Und da müssen wir richtig wach sein. Wir leben ohne Hemmungen, rücksichtslos. Freunde, ich habe letzten Sonntag gesagt, wir tun und lassen und legen Gottes Wort aus, so wir wollen. Und jeden findet Rechtfertigung in der Bibel für sein Tun. Ob das biblisch nicht biblisch ist, weiß ich nicht. Jeden macht seine Sache mit Gott aus, so wie er will. Sagt, ja, so bin ich mit meinem Gott zufrieden. Ich habe Sex vor der Ehe, ich habe mit Gott das so ausgemacht, ich sehe nicht irgendwo, wo das verboten ist, also ich mache alles okay. Steht nirgendwo in der Bibel. Du sollst nicht. Steht auch nirgendwo in der Bibel, du sollst nicht vor einem fahrenden LKW stehen. Aber du machst das nicht. Wieso? Herr, LKW-Fahrer, wenn einer vor dir steht und du 80 km/h auf dem Weg, was passiert? Hackfleisch! Das passiert, wenn wir vor einem fahrenden LKW auf der Autobahn stehen. Es gibt Hackfleisch, wenn es überhaupt zu Hackfleisch kommt. Wenn man überhaupt dieses Fleisch überhaupt auf der Straße findet. Wir stehen nicht vor einem fahrenden LKW. Wieso? Steht doch in der Bibel, Gott wird mich beschützen und bewahren. Aber wir stehen immer noch nicht vor einem fahrenden LKW. Aber saufen, Sex vor der Ehe haben, alles Mögliche. Die Palette ist viel zu lang. Wo fängt das an? Wo hört das auf? Der eine raucht, der andere trinkt 12 Tassen Kaffee am Tag, der andere schläft 3 Stunden am Tag, weil er Workaholic ist und. Wo fängt das an? Wo hört das auf? Die Palette ist richtig ewig lang, aber so ohne Hemmungen und so Gott leichtfertig zu nehmen. Freunde, das sind Zeichen der Endzeit. Wenn wir unsere Eltern nicht ehren und gehorchen, ist ein Zeichen der Endzeit. Wenn Gott uns scheißegal ist, das ist ein Zeichen der Endzeit. Da müssen wir und dürfen wir als Christen, nicht Christen oder betriebsblind werden. Wir müssen auch unsere Moral in Frage stellen, weil Moral ist eine Angriffsstelle für den Teufel, die so weit und breit ist. Und da sagt uns der Apostel Paulus, pass auf. So werden die Menschen sich verhalten in der Gemeinde. Auf uns in die Kirche kommen schwierige Zeiten. Heftig. Und jetzt wird noch schöner. Verräter sind sie. Wir haben ja vorher gelesen, sie werden einander verraten. die sich nicht beherrschen können und nur sich selbst für wichtig halten. Nicht alle, nicht als ihr Vergnügen haben sie im Kopf, ganz egoistisch, und Gott ist ihnen völlig gleichgültig. Hu, 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 hu. Wow. Wow. Freunde, das sind deutliche Worte. Wir müssen, wir sollen, ich und wir alle, wir müssen alle unsere Moral, unsere Ethik auf den Prüfstand stellen. Was erlauben wir uns, was erlauben wir uns nicht? Übrigens, im Urlaub am Strand bist du genauso ein Christ wie hier in Deutschland am Sonntag in der Connect Church oder sonst wo. Was du dir hier nicht erlaubst, erlaub dir nirgendwo anderes. Moral, Ethik, christliche Ethik, die Liebe Gottes und so weiter. Und jetzt wird ganz, ganz interessant, wie der Apostel Paulus das einfach zusammenfasst und die Ermahnung, die er an Timotheus gibt, nämlich Vers 5, nach außen, und das ist das Gefährliche, tun sie zwar fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Hüte dich vor solchen Menschen. Eieieiei. Heftig. Ich danke, dass ich jetzt kein Halleluja und Amen höre. Das macht mir ein bisschen Hoffnung. Der Apostel Paulus sagt Timotheus, pass auf, das wird passieren in deinem Umfeld. Diese Menschen, die sehen fromm aus, die sehen gläubig aus, die machen einen guten Eindruck, weil sie Hand heben und Halleluja sagen. Sie machen einen guten Eindruck, weil sie 3 Bibelstellen, aber nicht mehr auswendig kennen, die du nicht kennst, aber du kennst 10 andere, die sie nicht kennen. Aber sie beeindrucken dich mit ihrer Lautstärke, die sind fromm. Aber von der Kraft des Glaubens haben sie keine Ahnung. Hüte dich von diesen Menschen, sagt er seinen Lehrling. Pass auf, mit wem du abhängst. Pass auf, mit wem du unterwegs bist. Sei vorsichtig, welche Menschen prägen dein Leben, welche Menschen prägen dein Glauben, welche Menschen prägen deine Ethik und dein Verhalten. Lässt du nach, wenn der Druck kommt? Gibt es Gruppenzwang in deiner Gesellschaft, dann lass diese Gesellschaft liegen. Zieh dich eine Gesellschaft in die Sünde, verlass diese Gesellschaft und hänge mit Leuten rum, die dich fernhalten von gewissen Gewohnheiten und Sünden. Der Apostel Paulus nennt diese Menschen fromm, also so man auf Deutsch sagt man Scheinheiligen, oder? Das sind Menschen, die ziehen, die haben so ein Priestergewand, aber von innen sind sie fressende Wölfe. Das sind Menschen, die halte dich fern davon. Prüf dein Herz heute, mein Freund, und schau mal, wo wir stehen. Und bevor wir zum Ministry Time kommen, ich weiß, das braucht Zeit alles, und ich nehme mir die Zeit heute und letzten Sonntag genauso. Es gibt noch eine Sache, die passieren wird, bevor Jesus kommt. Und auf das sollen wir Lust haben. Nach den ganzen Ermahnungen heute Morgen, nach den ganzen Wachrüttler von heute Morgen, gibt es immer noch eine gute Nachricht. Die verändert das andere nicht, sie löscht das andere nicht. Sie gibt uns aber Hoffnung und sie gibt uns diese Verlangen, wonach soll ich eigentlich streben? Soll ich jetzt Angst, totes Angst haben, dass es alles bei mir ist und alles ich bin? Nein, es gibt noch eine andere Variante. Die wichtigste Verheißung und das wichtigste Ereignis, noch bevor Jesus kommt. Und das ist am Passieren über die Jahre schon. Nach Jesus, seit über 2000 Jahren, erfüllt sich diese Zeichen immer und immer mehr und immer wieder. Es gibt 2 Zeichen, die passieren werden. Das Ausharren wird belohnt und sein Wort soll überall gepredigt werden. Und zwar bitteschön nicht nur von Pastoren. Dieses Ausharren, ich habe am Anfang gesagt, wer treu bleibt, wer mit gefüllten Lampen zum Empfang des Bräutigams kommt, come on, er geht in diese Hochzeitparty, er feiert mit, er isst vom das Gegrillte mit, oh Halleluja, er ist voll dabei, weil das wird belohnt, das lesen wir noch einmal, Matthäus 24, 13 und 14 heißt das dort, aber wer sich zum Ende standhält, also nach diesen ganzen Ermahnungen, der wird gerettet, wow. Das ist die erste Verheißung. Der wird gerettet. Und dann kommen diese Zeichen, Die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf die ganze Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören, dann erst wird das Ende kommen. Freunde, Gottes Wort geht in unserer Zeit in die ganze Welt, noch nicht in alle Enden der Welt, aber geht in die Welt wie noch nie zuvor. Noch nie zuvor. Und die lokale Kirche ist nur das kleinste Teil davon. Wisst ihr, wie viele über die Medien geht, über Satelliten, über Fernsehkanäle, über Sendungen, über Social Media und vieles, vieles, vieles mehr, über Missionare, die in Länder, die vor Ort sind, die preachen, die bauen Gemeinden, sie reichen sich den Arsch auf sozusagen und machen, dass Gottes Kirche, das Gottesreich, das Gotteswort bekannt und gemacht wird. Das ist ein Zeichen. Wir sind immer noch nicht fertig. Es gibt viele Teile, die noch nie von Jesus was gehört haben auf dieser Erde und die warten auf Missionare. Sie warten, dass jemand ihnen die gute Botschaft bringt. Und um das Ganze zu verwirklichen, und jetzt kommt das gute Nachricht, was uns Appetizer, so unser Appetizer, unser, wir nennen das der Italiener Antipasti. Unsere Vorspeise, unser ja, so Leckerli, was unser Appetit so richtig öffnet. Seht ihr schon? Ja, sehr gut. Um dies zu verwirklichen, passiert das, was noch passieren soll. Lesen wir aus Joel Kapitel 3. Wenn diese geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter und die jungen Männer Visionen. Oh, das macht Hoffnung. Ja, sogar eure Sklaven und Sklavinnen will ich in jedem Tag meinen Geist geben. Das passiert noch einmal, bevor Jesus wieder zu Pfingsten passiert. Das ist passiert immer wieder in unseren Gottesdiensten, wo Menschen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, wo Menschen getauft werden mit der Liebe Gottes, wo Menschen erfüllt werden, damit das Evangelium überall rausgeht. Freunde, wir brauchen Öl in unseren Tanks, wir brauchen Öl in unseren Herzen, wir brauchen die Salbung Gottes, damit das passieren kann. Und stell dir vor, Gott verwirklicht sein Wort durch dich, durch dein Leben, durch mich, durch unser Wesen. Und auf das sollen wir Hunger haben und Durst haben, unbedingt. Das wird in der Endzeit passieren, dass Gott uns erfrischt, vorausgesetzt, die Liebe in unser Herzen nicht erkalten worden ist. Vorausgesetzt, wir scheißen nicht so auf Gott und machen, was uns gefällt und Sünde ist uns egal. Freunde, Sünde ist Sünde. Ich habe euch letzten Sonntag gesagt, Gott macht mit Sünde eins von zwei. Er ist total sündeintolerant. Er toleriert überhaupt keine Sünde, auch nicht die kleinste, nein. Gott tut mit Sünde eins von zwei. Entweder vergebt ihr die Sünde, vorausgesetzt, wir tun Buße, oder er verurteilt die Sünde, vorausgesetzt, wir haben kein Buße getan. Aber tolerieren tut Gott definitiv keine Sünde. Wenn ich gelogen habe, habe ich gelogen und das ist strafbar bei Gott. Wenn ich aber sage, Gott, vergib mir meine Lüge, ich habe einen Fehler gemacht, vergib mir Gott und diese Schuld ist zerrissen, diese Schuld gilt nicht mehr. Wenn ich aber sterbe ohne Vergebung, da wird auch eine Rechenschaft abgegeben. Wir werden alle irgendwann mal vor Gottes Thron stehen und sagen, Herr, du hast mir dieses Talent gegeben, ich habe es vermehrt oder ich habe es begraben. Hä? Die Tür wird irgendwann mal zugehen, Freunde. Deswegen möchte ich gerne zu unserem Ministry Time gehen. Und ich habe wie immer drei Fragen mitgebracht. Für diejenigen, die seit dem Shutdown den Gottesdienst heute zum ersten Mal wieder besuchen, wir machen keinen aktiven Aufruf nach vorne wegen Abstand halten, aber wir werden zusammen von hier, von vorne beten. Und wenn Gott dein Herz berührt heute und du merkst, wow, du brauchst Gottes Berührung, da an deinem Platz, du betest einfach mit uns. Meine erste Frage, bin ich nur fromm oder erkenne ich die Kraft des Glaubens? Und mal ganz ehrlich, wir würden alle sagen, doch, ich kenne die Kraft des Glaubens. Erzähl mir zwei Zeugnisse von den letzten zwei Wochen. Ich will jetzt keine hier vorne haben, aber ihr versteht, was ich meine. Wenn wir meinen, behaupten, ich kenne die Kraft des Glaubens, dann möchte ich gerne Zeugnisse hören. Jeden Sonntag, am liebsten. Wo handeln wir im Glauben, erleben wir die Ergebnisse des Glaubens. Wo wir die Glaube schweigen, die Glaube ist geschwiegen. Es gibt kein Zeichen, kein Wunder, keine Ergebnisse, keine Erlebnisse, gar nichts. Wenn wir nicht für Wunder beten, erleben wir kein Wunder. Da sind unser Öl schon längst aus. Sind wir nur fromm? Spielen wir, dass wir glauben oder leben wir unser Glauben? Wenn Jesus wiederkommt, So lieb wird er nicht sein wie ich gerade. Der kommt als Richter, nicht als Liebhaber. Der kommt als Lichter, nicht als Ritter. Er kommt nicht, um zu suchen und zu retten, weil er schon gesucht und gerettet hat. Er kommt, um zu richten und zu verurteilen. Und man hat mir mal gesagt, lieber hast du Jesus als dein Anwalt, als dein Richter. Und habe gesagt, super, dann lieber als Anwalt, als mein Richter. Sind wir fromm oder kennen wir tatsächlich die Kraft des Glaubens? Meine zweite Frage, was erfüllt mein Leben und was gibt mir Sinn? Was erfüllt mein Leben und was gibt mir Sinn? Wofür lebe ich als Christ? Warum bin ich in der Gemeinde überhaupt? Kenne ich noch Gottes Ruf für mein Leben? Bin ich noch so verliebt in Jesus, dass ich sage, wow, ich eifere mich nach der Berufung bis hin zu dem Ziel, den Gott mir vor Augen gestellt hat? Und meine dritte Frage, bin ich bereit, heute Jesus zu begegnen? Käme jetzt Jesus, wer, bevor ich Amen gesagt habe, das wird schrecklich für der eine oder der andere. Sind wir bereit, wenn die Trompeten jetzt blasen wurden und die Kutschen Gottes starten hier in der Connect Church in Ulm und Jesus fängt an zu richten und zu verurteilen und zu sagt, okay, deine Lampe ist voll, hinein, deine Lampe ist aus, hinaus, ich habe dich nie erkannt. Ja, Herr, aber ich habe in deinem Namen, ja, aber mein Name ist, er hat dein Herz nicht erfüllt, nur deine Lippen. Ich sage, hey, ich habe dich nicht, du trägst keine Liebeszeichen von mir, die Liebe macht das möglich. Die darf nicht erkalten, Freunde. Die Liebe darf nicht erkalten, Freunde. Das ist tödlich. Das ist echt in Ewigkeit tödlich. Die Liebe darf nicht erkalten. Wir sollen und wollen wachsam sein. Amen. Okay, ein paar glauben mir schon. Das ist schon mal sehr gut. Also ich will in den Himmel. Wer mit will, soll am besten das glauben, was ich heute gesagt habe. Okay, lasst uns zusammen aufstehen. Halleluja, glory Jesus. Willst du in den Himmel?